Wir feiern heute Pfingsten, 50 Tage nach Ostern, das heißt 7 Wochen nach Ostern. Ursprünglich war es ein jüdisches Erntedankfest. Heute ist es der Geburtstag der Gemeinde. Und natürlich feiern wir die spektakuläre Ausgießung des Heiligen Geistes. Wir haben gerade davon gehört in der Lesung. Pfingsten, Feuer, Flammen, ein mittelgroßer Sturm, den hatten wir gestern, ein Sprachwunder, ein Übersetzungswunder, dass sie es verstehen konnten, veränderte Jünger. Aus verstörten und ängstlichen Jüngern werden mutige Nachfolger. Und was, bitteschön, hat das noch mit uns zu tun? Wirkt dieser an Pfingsten ausgegossene Geist heute überhaupt noch in unseren Gemeinden? Leben wir vielleicht viel zu oft schon in geistlichen Brachzeiten? Wir beten um Erweckung, wenn wir es denn tun. Wir singen, komm, Heiliger Geist. Und dabei sind wir es selbst oft, die diesem Wunsch ganz oft im Weg stehen. Vielleicht mit unserer Erwartungslosigkeit, vielleicht mit unserer oft Unversöhnlichkeit, vielleicht mit unseren Positionskämpfen, vielleicht mit unserem Kleinglauben und zuletzt vielleicht auch mit unserer theoretischen Theologie. Häufig sind wir Christen im Blick auf den Heiligen Geist enorme Theoretiker. Theoretisch wissen wir das alles. Vielleicht sind wir manchmal in der Rolle eines Anwaltes, der die Rechtmäßigkeit eines Erbes prüft. Aber wir nehmen nicht die Rolle des Erben an, dem all die Verheißungen der Bibel gelten. Das Thema Heiliger Geist ist vornehmlich ein theologisches Thema geblieben, wo wir erörtert und beurteilt haben, was richtig ist und was falsch ist. Es gibt viele Positionspapiere, die erarbeitet wurden, aber wir leben oft nicht darin. Wir leben nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. Vielleicht muss ich sagen, ich lebe oft nicht in der Kraft des Heiligen Geistes. An den Heiligen Geist zu glauben, bedeutet nicht, theologische Positionen zu glauben, sondern ihn anzunehmen, ihm Raum zu geben, das zu tun, was er in mir bewirken will, seine Kraft in mir und durch mich wirken zu lassen. Aber wenn ich das tue, wir haben eben nur so ganz kleine Ausschnitte daraus gehört, wenn ich das tue, dann wird mein Leben reich, dann wird mein Christsein reich. Ich werde reich durch den Heiligen Geist, weil er mir Zugang zur Realität Gottes eröffnet, die ich ohne ihn nicht hätte. Ich werde reich, weil der Heilige Geist eine ganz neue Identität in mir schafft. Wer kennt das nicht, unter sich selbst zu leiden und zu merken, du kriegst das nicht verändert, was du gerne verändert haben würdest? Der Heilige Geist in dir schafft es, eine neue Identität zu schaffen. Ich werde reich, weil der Heilige Geist Lebensveränderung bewirkt. Die Jünger, die waren Feiglinge, die haben sich da irgendwo eingeschlossen. Und wenn die da immer noch eingeschlossen wären, dann wären wir heute nicht hier. Dann hätte sich das Evangelium nicht ausgebreitet. Aber die sind mutig geworden. Da ist Lebensveränderung passiert. Ein Petrus, der Jesus verraten hat, wird einer der mutigsten Prediger, die es je gegeben hat. Ich werde reich, weil der Heilige Geist mich befähigt, Jesus zu erkennen, seine Kraft zu empfangen, aber auch anderen zu dienen, das weiterzugeben, was ich bekommen habe. ihn zu bezeugen, wenn der Hund dem Fremden ans Bein pinkelt. Ich werde reich, weil der Heilige Geist Begabungen in mein Leben hineinlegt, die ich zum Nutzen für mich und für andere einsetzen kann und die über das eigene Vermögen hinausstrahlen, die mein eigenes Vermögen erweitern. Ich werde reich, weil der Heilige Geist Freude über Freude in mein Leben bringt. Ich werde reich, wenn Gottes Geist in meinem Leben sein Werk tun kann. Ich möchte heute nicht eine neue Richtigkeit über das Wirken und Wesen des Heiligen Geistes in unsere Köpfe pflanzen. Ich will heute dazu ermutigen, das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben real werden zu lassen, damit der Heilige Geist Lebensrealität ist. Ein Leben in der Freude des Heiligen Geistes, das wünsche ich mir. Wollen wir das? Ja. Es war ja ziemlich spektakulär, was damals in Jerusalem passierte. Sturmwind und Feuer, das sind ja schon mächtige Elemente und das kann einem schon Angst machen, was da los war. Und diese Elemente, die lassen nichts, was sie ergreifen an Ort und Stelle und in seinem Zustand. Weiß jeder, der einen Garten hat, wenn Sturm kommt. Das Zeug fliegt ja durch die Gegend. Unsere Gießkannen, die kannst du sonst versuchen gehen jetzt. Und genau das ist aber oft die Angst, die wir haben. Ich bleibe nicht mehr so, wie ich bin. Ich kann vielleicht nicht mehr so leben, wie ich es gerade tue. Da kommt was durcheinander, da kommt was anders. Es wird anders. Aber sind wir mal ehrlich zu uns selber? Sind wir denn wirklich immer so gerne so, wie wir sind? Es gibt ja so eine Werbung, ich will so bleiben, wie ich bin. Ich weiß nicht, ich finde das gar nicht so toll. Oft leide ich unter mir. Leiden wir nicht häufig auch unter unserer Schwachheit und unter unserer Unvollkommenheit? Und warum versuchen wir dann immer wieder nur so eine oberflächliche, kosmetische Korrektur an uns vornehmen zu lassen? Warum darf der erneuernde, lebenschaffende Geist Gottes uns nicht grundlegend erneuern? Warum trauen wir Gottes Geist nicht wirklich? Warum trauen wir Gott nicht? Warum denken wir, das war Schlechtes? Wenn wir Gott reduzieren, auch seinen Geist reduzieren, dann trifft das nicht ihn, dann trifft es uns. Die Geschehnisse dieses ersten Pfingstfestes markieren eine ganz, ganz wichtige Erweiterung des bis dahin bekannten Wirken Gottes. Im Alten Testament war die Gegenwart des Heiligen Geistes nur vorübergehend und befähigte letztlich nur Einzelpersonen, und zwar ganz bestimmte. Es waren welche herausgepiekt worden von Gottes Geist, die er erfüllt hatte. Aber am Pfingsten wird das wirklich ausgeweitet. Pfingsten ist ein Prozess der Weiterentwicklung gewesen. Zuerst war da die Verheißung des Vaters. Wenn wir Joel 3 lesen, heißt es, und nach diesem will ich meinen Geist ausgießen über alles Fleisch und eure Söhne und Töchter sollen weissagen. Eure Alten sollen Träume haben und eure Jünglinge sollen Gesichter sehen. Auch will ich zur selben Zeit über Knechte und Mägde meinen Geist ausgießen. Und ich will Wunderzeichen geben am Himmel. Und so lesen wir da. Also eine Wahnsinnskraftzunahme, die da verheißen wird. Dann kam Jesus. Dann sehen wir seine Taufe. Dann sehen wir, dass der Himmel sich öffnet bei seiner Taufe. Und wir sehen und hören in dem Bericht über die Taufe von Jesus, dass der Heilige Geist aus diesem offenen Himmel wie eine Taube auf ihn kam. Und das war der Startpunkt, dass Jesus in der Kraft Gottes all die Dinge tat, die er tat. Dann ging es weiter. Dann kommt das ganze Kreuzigungsgeschehen. Die Jünger sind eine ganze Weile mit Jesus in der Lehre gewesen und haben in gewisser Weise eine Ausbildung erlebt. Und dann kam das Kreuzgeschehen und dann war alles vorbei, oder? Nein. Als der Auferstandene die Jünger mit dem Heiligen Geist anhaucht, lesen wir im Johannesevangelium, Kapitel 20, Vers 22, nehmt hin den Heiligen Geist, als er ihnen begegnet nach seiner Auferstehung. Da haucht er sie schon an und sendet sie. Das wären schon mehrere. Dann erleben sie die Himmelfahrt und die Verheißung Jesu, auf die Kraft des Heiligen Geistes zu warten. Und die 120 Nachfolger, die sich dann hinterher im Obergemach versammelt haben und beteten, die erleben jetzt Pfingsten. Aber es geht weiter. Dabei blieb es nicht stehen. Diese 120 Menschen fingen an, sofort zu erzählen, was das Evangelium bedeutet, was Jesus bedeutet. Und die Leute, die das alles mitkriegten, die waren völlig verwirrt. Was sollen wir damit anfangen? Und Petrus hält die Predigt seines Lebens mit 3000 Bekehrungen hinterher. Und dann, du und ich, als wir Jesus als unseren Herrn und Heiland angenommen haben, auch da ist der Heilige Geist reingekommen, der gleiche Geist, der in all diesen Begegnungen seine Kraft entfaltet hat. Und warum den Heiligen Geist? Weil der Heilige Geist uns wieder zurückführt zum ursprünglichen Ziel der Menschheit, nämlich ein Träger der Fülle Gottes zu sein. Dass das, was Gott verheißen hat und an Fülle hat, mit deinem Leben zusammenkommt. Und Jesus Christus macht es möglich, dass nachdem der Sündenfall diese Trägerschaft zerstört hatte, nun durch Jesus' Versöhnungswerk am Kreuz und der Erfüllung mit dem Geist Gottes, diese Fülle Gottes für uns Menschen wieder auf Erden möglich und lebbar wird. Und der Geist hatte die Aufgabe, Jesus aus dem Grab zu holen. Und es ist auch seine Aufgabe, diese Auferstehungskraft Jesu durch unser Leben hindurch, in unserem Leben hinein, sichtbar zu machen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, lesen wir hier. Wie von einem gewaltigen Wind. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an, ja, was fingen sie an? Sachen zu machen, die ihnen eigentlich verwehrt waren. Feiglinge wurden mutig. Sie gingen hin zu den Menschen, die krank waren. Sie fingen an, für die zu beten. Sie erlebten, dass überall, wo sie auftraten, überall da, wo sie hingingen, überall, wo sie im Glauben weitergingen, dass da Dinge passierten, die ihnen eigentlich nicht möglich waren. Dass Menschen frei wurden, dass Menschen Kraft empfangen, dass sie selber Kraft empfingen über ihre eigenen Möglichkeiten hinaus. Zwei Welten sind da wirklich aufeinander gekommen. Es war ein gewaltiger Wind, der etwas Neues hervorbrachte. Und dieses Brausen des Windes transportierte die kraftvolle Realität aus Gottes Welt in die unsere. Als wir in der Ukraine waren, Da haben wir sowas erlebt. Da ist ja nicht nur passiert, dass wir das da durften, dass wir da auf diesem Marktplatz stehen durften und entsprechend einen Gottesdienst feiern durften, sondern da ist noch viel mehr passiert. Da sind reihenweise Menschen gekommen, haben gefragt, wie geht das mit diesem Jesus? Wir wollen das auch. Und wir haben hinterher noch Gottesdienste gemacht in der Gemeinde, dort wo wir waren. Und die waren voll. Und wir haben viele, viele Menschen erlebt, die Jesus ihr Leben gegeben haben. Wir haben Menschen erlebt, die wirklich krank waren, wo wir bis heute nicht wissen, wie das passiert ist. Da haben einfach unsere Teenies und unsere jungen Leute, die da mit waren, die haben sich hingesetzt, haben für jemanden gebetet und der ist aufgestanden, ist nach Hause gegangen und war gesund. Wir haben es wirklich mit eigenen Augen gesehen. Ich sage nicht, dass jeder, wenn ich jetzt für ihn bete, dann gesund wird, aber das ist das, was Gottes Geist durch uns tun kann. Da waren Menschen, die waren in Drogen- und in Alkoholproblemen wirklich verstrickt. Die rochen schon so. Wir haben erlebt, dass da Menschen frei geworden sind. Wir haben, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, 30 oder 40 Leute hinterher noch begleitet, die einen Therapieplatz gefunden haben. wo man mit denen weiterarbeiten konnte. Ich weiß nicht, wie es ausgegangen ist. Wir sind in ein Gefängnis gegangen. Wir durften da in ein Gefängnis rein und durften erzählen, was Jesus Großes gemacht hat. Und da waren Kinder. Da waren Kinder, die straffällig geworden sind. Da war ein Junge, der war so groß. Der hat einen Menschen umgebracht. Unter Bedingungen, die du dir nicht vorstellen kannst. Das ist nicht wie bei uns. Moderner Strafvollzug. Die sitzen zu 50 in einer Zelle. Die haben Toiletten, das ist nur ein Loch. Und dieser kleine Junge, der guckt mich an und sagt, ich brauche Jesus. Nicht, weil wir so tolle Prediger waren. Nicht, weil wir irgendwie so da hingegangen sind, sondern weil Jesus durch uns gewirkt hat. Weil die Kraft des Heiligen Geistes anfing. Zwei Welten, die trafen aufeinander. Unser Unvermögen und die Kraft Gottes. Das war der gewaltige Wind an Pfingsten, der etwas Neues hervorbringt. Dieses Brausen des Windes, die transportierte die kraftvolle Realität aus Gottes Welt in die unsrige. In unserer Geschichte wird diese Kraft sichtbar durch ein Sprachwunder. Aber viel beeindruckender war für mich, was in Jerusalem daraufhin passierte. Jerusalem verwandelte sich von der Stadt, die Jesus gekreuzigt hat, die alle gebrüllt haben ans Kreuz mit ihm, in eine Stadt, die wissen wollte, wie man errettet wird. Die Petrus fragen nach seiner Predigt, wo es ihnen durchs Herz ging und sie sagt, was geht mich das eigentlich an, das hat was mit meinem Leben zu tun, was sollen wir machen? 3000 Menschen fragen das oder noch mehr, was sollen wir tun? Und Petrus sagt ihnen, was sie tun sollen, nämlich glauben. Eine Stadt, die Jesus gekreuzigt hat, verwandelt sich in eine Stadt, die wissen wollte, wie man errettet wird. Das ist Heiliger Geist. Als Reaktion auf die Pfingstpredigt. Aufgrund der Ausgießung des Heiligen Geistes wurde es für den Himmel und die Erde möglich, und die Erde wirklich möglich, sich zu vermischen. Dass das, was im Himmel geschieht, die Kraft, die im Himmel ist, mit unserer Erdensituation sich zu vermischen. Es war der Geist des auferstandenen Christus, der die Luft am Tag von Pfingsten zum Brausen brachte. Das war richtig hörbar. Das muss richtig gerumpelt haben da. Das Christentum besteht nicht in der Kraft des Kreuzes, versteht mich nicht falsch, sondern in der Kraft des auferstandenen Lebens. Der Zugang zu diesem Leben, beziehungsweise zu der Kraft von Pfingsten, die verläuft ausschließlich über das Kreuz. Das Kreuz ist der einzige Weg dorthin und kann weder umgangen werden, noch sollte man das Kreuz jemals herunterspielen. Das Kreuz bleibt unser zentrales Tor zum auferstandenen Leben des Christus. Guckt euch unser Kreuz an. Wir gehen da durch. Durch dieses Kreuz. Eigentlich ist es eine tolle Symbolik, die wir hier in der Taufe immer wieder erleben dürfen. Du gehst durch dieses Kreuz in ein neues Leben, in eine neue Realität mit neuer Kraft, mit neuen Möglichkeiten. Das ist nicht nur, dass du hier gebadet hast und dass du irgendeiner Form genügt, sondern da passiert etwas. Der Geist Gottes führt dich in ein neues Leben, in ein neues Leben mit neuen Möglichkeiten. Und seine Auferstehungskraft kommt in der Person des Heiligen Geistes in uns. So werden wir buchstäblich zu Geistlichen. Wir definieren das oft so, ein Geistlicher ist jemand, der Theologie studiert hat. Das ist nicht geistlich, das ist Wissen. Leider ist man aber schnell bei der Annahme, dass so etwas wie die Erfüllung und Taufe im Heiligen Geist nur dazu da ist, uns für den geistlichen Dienst irgendwie effektiver zu machen. Es geht nicht nur um Gaben, sondern es geht hauptsächlich darum, gefüllt mit Gottes Gegenwart zu sein. Daraus, ihr könnt euch vielleicht erinnern an die Predigt mit dem Becher, was da überfließt, das ist das, was eigentlich unser Dienst ist. Nicht das, was wir aus uns selber herausholen und dann leer brennen. Die Erfüllung im Heiligen Geist zeigt sich auch nicht nur in der Zungenrede, wie das manchmal auch gelehrt wird. Sie zeigt sich darin, voll zu sein von diesem Geist. Woran erkennt man ein volles Gefäß? Es läuft über. Es läuft über von Liebe. Es läuft über von Gemeinschaft mit Gott. Es läuft über von Hoffnung, die wir haben, auch in unserer Lebenssituation, die vielleicht alles andere als hoffnungsvoll ist. Sie läuft über voll Trost. Sie läuft über voll Kraft. Sie läuft auch über mit einem Hunger nach mehr von Gott. Alles Dinge, die nicht mit äußerem geistlichen Erfolg im Dienst gemessen werden kann, sondern die in uns was verändern. Jeder geisterfüllte Gläubige besitzt einen andauernden Zugang zum Meer von Gott. Dieser grenzenlose und unbegrenzte Gott ist gekommen, um dich zu seinem Tempel zu machen. Wenn aber dieser Geist in uns tatsächlich so groß ist, dann müssen wir als endliche Menschen doch viel mehr noch daran interessiert sein, viel mehr danach uns ausstrecken, viel mehr danach hingehen wollen, in diese Tiefen dieses Unendlichen vorzudringen. Und genau dies verschafft uns das Recht, noch mehr zu bitten. Wir dürfen das. Mehr von dir, immer mehr von dir. Wir singen das oft. Aber ist es das wirklich unsere Sehnsucht, dass wir noch mehr von Gott erleben? Ich glaube, Gott hört diese Gebete. Und jetzt sind wir wieder in einem Thema, das viele Gläubige nicht verstanden haben. Wie? Wieso soll ich jetzt noch mal beten, dass noch mehr Heiliger Geist in mir kommt? Der ist doch schon in mir. Wieso soll da noch mehr rein? Aufgefüllt zu werden bedeutet nicht, den Heiligen Geist ein weiteres Mal zu empfangen. Es bedeutet vielmehr, den einen, den wir bereits empfangen haben, in einem stärkeren Maß zu erleben. Paulus fordert uns zum Beispiel im Epheserbrief, Kapitel 5, Vers 18, dazu auf, werdet voll des Heiligen Geistes. Und hier ist eine Konstruktion gewählt, die sagt, immer wieder, das ist ein andauernder Prozess, der immer wieder passieren soll. Werde wieder voll. Wenn du leer bist, werde wieder voll. Geh hin, empfange, werde voll, sei voll Heiligen Geistes. Wie gesagt, es ist ein Irrtum zu glauben, dass die Erfüllung mit dem Heiligen Geist nur einmal passiert. Und fertig. Und dann kann man getrost zu anderen Themen der Nachfolge übergehen. Obwohl wir den Heiligen Geist nur einmal empfangen, spricht Paulus trotzdem von einer kontinuierlichen Weiterfüllung mit dem Heiligen Geist. Es gibt einen klar erkennbaren Moment, in dem er in uns Wohnung nimmt. Aber das wissen wir, aber dass wir vom Geist dann völlig in Besitz genommen werden, das ist ein lebenslanger Prozess. Man ist nie genug von Gottes Geist erfüllt. Deshalb müssen wir ihn eigentlich immer wieder einladen, innerhalb seiner Wohnstätte in uns seine Herrschaft auszubauen. Eins musst du wissen, bevor sich das Reich Gottes auf der Erde ausbreiten kann, muss es sich zuerst in uns ausbreiten. Und wen dürstet und hungert, dem wird gegeben, so das unauflösbare Versprechen Gottes. Unsere persönliche Herzenshaltung bestimmt viel darüber, inwieweit wir uns für eine stärkere Zunahme des Heiligen Geistes in uns positionieren. Ist das dein Thema? Ist das dein Gebet? Ist es das, was du erwartest? Ist es das, was dich antreibt? Wirklich ermutigend ist es noch einmal darauf zu schauen, wie es eigentlich nach Pfingsten weiterging. wie es mit den Leuten, an denen das Pfingstwunder mit der Erfüllung des Heiligen Geistes geschah, nun weiterging. Das ist ja wirklich spannend. Am Pfingsttag ist zum Beispiel Petrus voll des Heiligen Geistes, der schon nach der Auferstehungsbegegnung mit Jesus angehaucht wurde mit dem Heiligen Geist und jetzt nochmal nach Pfingsten. Und dann hält er die Predigt seines Lebens mit dem Resultat, dass an diesem Tag 3000 weitere Menschen zum lebendigen Glauben kommen. Und dann sehen wir weiter, was mit diesem Petrus passiert. In Apostelgeschichte 4. Ich würde sagen, wohl einige Jahre nach dem Pfingsterlebnis. Da schließt sich Petrus einer ganz großen Gebetsgemeinschaft wieder an, in der der Schrei nach mehr Heiligen Geist überwog. Petrus betete um mehr. Und ich lese uns das einmal aus Apostelgeschichte 4. Und als man sie hatte gehen lassen, kamen sie zu den Iren und berichteten, was die Hohenpriester und Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist. Die Könige der Erde treten zusammen und die Fürsten versammeln sich wieder den Herrn und seinen Christus. Wahrhaftig, sie haben sich versammelt in dieser Stadt gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast. Herodes, Pontius Pilatus mit den Heiden und den Stämmen Israels, zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss zuvor bestimmt hatten, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihr Drohen und gib deinen Knechten mit allem Freimut zu reden dein Wort. Strecke deine Hand aus, dass Heilungen und Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. So beteten die da zusammen. Was eine Gebetsgemeinschaft. Und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Das waren die Leute, die Pfingsten erlebt hatten schon. Offensichtlich war es so, auch einige Zeit nach dem Pfingstereignis lief das wohl noch ganz gut mit dem Evangelium. Die Anzahl der Gläubigen nahm täglich zu. Allein diese Tatsache lässt mich nach mehr Heiligem Geist rufen, weil bei uns schon lange davon nichts mehr zu spüren ist. Und Wunder in großer Zahl hielt die Stadt in Atem. Die Heilung eines gelähmten Mannes durch Petrus und Johannes schien jeden aufzurüsseln. Das lesen wir in Apostelgeschichte 3 vorher. Und man lobte sich für ihren Mut, dass sie das da überhaupt gemacht haben. Aber leider wurden sie auch dafür festgenommen. Sie wurden verhört, sie wurden verprügelt, verfolgt und schließlich wieder freigelassen. Und was machen sie? Sie begeben sich sofort nach Freilassung zum nächsten Gebetstreffen. Das ist hier, was wir gerade gelesen haben. Und beteten für noch mehr Mut. Und der Heilige Geist kam abermals. Die waren doch schon mit dem Heiligen Geist erfüllt. Und dennoch erleben sie hier ein Mehr. Eine neue Dimension der Erfüllung. Der Geist kam mit Macht und erschütterte buchstäblich das Gebäude, in dem sie sich versammelt hatten. Nicht einmal und fertig. Immer wieder. Immer wieder beten wir um ein Meer von Erfüllung, von Kraft. Das wünsche ich mir für dieses Jahr Pfingsten. Dass wir anfangen zu beten nach mehr. Als Einzelne und als Gemeinde. Dass wir mehr erwarten, als wie wir jetzt erleben. Ich möchte uns ermutigen, wirklich uns auszustrecken, um eine erneute Erfüllung mit Heiligem Geist. Dass wenn wir nach Hause gehen, es nicht so ist, wie es die letzten 20 Jahre war, sondern dass was Neues geschieht. Dass wir eine neue Kraft erleben. dass wir neue Zuversicht gewinnen, dass wir neuen Glauben empfangen. Ich weiß, mein Glaube verbraucht sich. Und wenn ich nur noch an die Dinge denke, die mir vor 20 Jahren passiert sind, dann geht mein Glaube den Bach runter. Ich habe viele tolle Sachen erlebt, aber davon kann ich mir nichts mehr kaufen. Aktuell ist das, was jetzt ist. Und da erlebe ich oft Defizite. Ich weiß nicht, ob ich da alleine stehe. Vielleicht stehe ich damit alleine. Ich glaube aber nicht. Sondern, dass wir eigentlich mehr erfahren dürfen. Und das ist das, was Pfingsten uns lehrt. Dass genau das passiert ist, dass sie immer wieder daran festmachen und sagen, wir wollen mehr davon. Wir brauchen deine Kraft, nicht unsere Kraft. Ich lade ein, gleich in der Anbetungszeit, wir wollen Gott die Ehre geben für dieses Pfingstfest. Ich lade ein, Gebet zu empfangen. Wenn das dein Wunsch ist, der dich umtreibt, weil du vielleicht Heilung brauchst an deiner Seele, vielleicht an deinem Leib, ganz neu die Kraft Gottes wieder erleben möchtest, dann lade ich dich ein, gleich zu den Geschwistern, die da hinten sein werden, zum Beten. Die werden für dich beten. Das sind Menschen wie du und ich, genau wie hier in der Apostelgeschichte. Die waren zusammen und beteten, Schluss, aus, Punkt. Da steht nicht, die waren ganz besondere Leute, sondern es waren Menschen wie du und ich, die gebetet haben. Und Gottes Geist wirkte durch sie, weil er es verheißen hat. Ich lade dich ein. Lass über dir beten. Ich lade dich ein, auch an deinem Platz jetzt zu beten, dass Gottes Geist dich neu erfüllt. Ich lade uns als Gemeinde dazu ein. Amen.